Hallihallo bei Rucksack und Curry. Wir sind Butch und Heike und wandern um die Welt. Hier geht's um staubige Trails, spannende Begegnungen und große Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid.
Mein heutiger Gast ist eine ganz besonders mutige Frau, nämlich die Dorothee Fleck. Sie ist sensationelle 200.000 Kilometer durch 107 Länder mit ihrem Fahrrad gefahren. Herzlich willkommen, liebe Dorothee.
Hallo Heike, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mal wieder mit dir zu plaudern.
Ja, das freut mich auch. Hör mal, wo bist denn du gerade?
Lahr im Schwarzwald.
Ach, auch schön. Wir sitzen, Butch und ich, also mein Hund und ich, wir sitzen gerade auf so einer richtig schönen Blumenwiese. Der Frühling ist endlich da und wir sind auf Lesbos in Griechenland. Ich habe mir, um dich jetzt so ein bisschen, dass meine Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen, so eine Schnellfragerunde überlegt. Ich sag einfach einen Begriff und du sagst ja oder nein oder je nachdem, ne?
Ja.
Wie viele Kilo Gepäck hast du dabei?
Abhängig von Wasser und Essen, was ich mitnehmen muss, zwischen, sag mal, 15 und 30 Kilo.
Bikepacking-Setup oder die klassischen 6 Taschen am Rad?
Klassische 6 Taschen.
Klingel, ja oder nein?
Ja.
Helm, ja oder nein?
Ja.
Hast du einen Seitenständer?
Ja.
Planst du oder bist du spontan unterwegs?
Planen, verwerfen, spontan.
Ja, das ist gut. Asphalt oder lieber Piste?
Die Abwechslung macht's. Also nur Asphalt ist zu langweilig, nur Piste ist zu anstrengend, aber Abwechslung ist gut.
Welches Zelt hast du?
Hilleberg Solo.
Am Abend auf dem Kocher, lieber Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Lieber flach oder lieber Berge?
Da gilt auch die Mischung. Nur Berge zu anstrengend, nur flach zu langweilig.
Ja, und wie ist mit der Wüste oder Meer?
Beides. Die Wüste am Meer entlang.
Okay. So, jetzt, du hast ja, deine erste Weltreise waren 61.000 Kilometer, da warst du 2 Jahre und 5 Monate unterwegs. Die zweite waren 48.000 Kilometer, warst du ungefähr genauso lang unterwegs. Und Afrika, was du umrundet hast, 43.000 Kilometer. Und dann hast du noch so ein paar Kurztrips gemacht, die sage und schreibe auch 50.000 Kilometer ungefähr insgesamt sind. Warst du denn da immer alleine unterwegs?
Also ich bin auf jeden Fall immer alleine gestartet und alleine zurückgekommen, wenn ich jemanden Nettes unterwegs getroffen habe, der oder die gleiche Richtung gefahren ist, dann auch gerne zusammen, aber dann auch gerne wieder alleine.
Wenn du jetzt mal den Start vergleichst, also die erste Weltreise, wo ich denke, da warst du wahrscheinlich noch deutlich nervöser als bei der zweiten. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du mal so die 3 großen Reisen, die du gemacht hast, wenn du die halt miteinander vergleichst, erzähl mal.
Also ich war eigentlich nicht arg nervös, weil ich bin ja schon tausende Kilometer schon vorher gefahren, bis ich mich dann entschieden habe, ich kündige und gehe auf Weltreisen. Deswegen, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich gefreut, nach diesem Angestellten-Dasein die Freiheit zu genießen. Und es war einfach alles so spannend. Es war einfach genial, ja. Und das Zweite, da war ich ja dann schon sehr routiniert. Also die zweite Weltreise habe ich dann eine andere Route geplant, weil bei der ersten habe ich so viel schreckliche Sachen gehört vorher über diese ganze Stan-Länder, also Kasachstan, Tadschikistan und so weiter, wegen Visa-Beschaffung, dass ich es mir auf der ersten Reise noch nicht so getraut habe, aber bei der zweiten habe ich gedacht, so, jetzt schaffe ich das auch und es war auch überhaupt kein Problem dann schlussendlich, für mich wenigstens, ja. Und dann, als ich die ganze Erfahrungen von den zwei Weltreisen hatte, wo ich ja den afrikanischen Kontinent eigentlich komplett immer ausgelassen habe, habe ich gedacht, so, und jetzt Afrika.
Und wenn du jetzt diese drei großen Reisen miteinander vergleichst, ja, die erste, wo du gesagt hast, alles spannend, super, total motiviert. Die zweite, routiniert, wo man dann sich vielleicht auch schon so denkt, kann das die erste Reise toppen? Und dann dieser große Kontinent Afrika. Wenn du so das Revue passieren lässt, welche war denn so die, die dich eigentlich am meisten gefordert hat?
Afrika sicherlich, ja.
Okay, obwohl es deine dritte Reise war.
Es war meine dritte Reise, aber die Mentalität, also Afrika ist ja ein ganzer Kontinent insofern mit 53 Ländern oder sowas. Aber trotzdem haben sie das gemeinsam, dass das halt wenig so Privatsphäre ist, ja. Ich brauche meine Privatsphäre. Also wenn ich irgendwo in Argentinien oder so, wo da alle unterwegs war, dann war ich auch ab und zu alleine. In Afrika ist man nie alleine. Insofern war es für mich am anstrengendsten, ja.
Okay, aber nicht aus der Angst heraus, weil uns wird ja auch immer so ein bisschen erklärt oder erzählt oder Angst gemacht von allen möglichen Leuten, meistens denen, die noch nie dort waren, dass ja Afrika angeblich so gefährlich sein soll, ne?
Ja.
Bist du mit diesem Gedanken auch nach Afrika gefahren oder wusstest du nach zwei Weltreisen, naja, die können mir ja sonst was erzählen, ich gucke mir das selber an?
Ja, so ungefähr. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich ganz Afrika umrunden kann. Also ich habe gedacht, ja, okay, Marokko, Mauretanien, Senegal, So weit war es mal ganz klar. Und wie es dann weitergeht, hatte ich noch gar keine Ahnung. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme mal ein Land nach dem anderen. Und nach zwei Jahren war ich rum.
Ja, Dorothy, du gehörst ja zu denen, die extrem viele Kilometer immer machen. Also ich habe mal ausgerechnet, du machst ungefähr im Durchschnitt 80 Kilometer am Tag. Das ist ja wahnsinnig viel. Was gibt es für Gründe? Also ich zum Beispiel, ich mache extrem wenige Kilometer im Vergleich, ja, weil ich bummel halt immer noch irgendwo rum und dann setze ich mich da ein bisschen hin und dann quatsche ich mit der Person. Du bist da anders motiviert als ich. Erklär mir mal ein bisschen, was da in deinen Köpfen vorgeht, wieso du immer so viel radelst.
Weil es mir Spaß macht.
Okay, gut. Das ist ein gutes Argument, ja.
Also mir gefällt es einfach, Rad zu fahren. Und ich mache auch wenig Pausen, weil ich irgendwie, weiß auch nicht. Ich meine, du hast ja dann dein Hobby fotografieren, ja?
Das stimmt,
ist ja mehr als ein Hobby. Und ich habe mir jetzt auch immer gesagt, mach's doch wie die Heike, fahr langsam und mach dafür mehr Bilder, kümmere dich mehr über deine Fotografien. Aber ich fahre halt doch lieber Fahrrad.
Ah ja, aber das ist doch super, dass jeder anders ist.
Ja, wenn du jetzt den Durchschnitt von den letzten 20 Jahren nimmst, die Kilometer, die ich da gefahren habe pro Tag, es wird von Jahr zu Jahr weniger. Also da kann ich dich beruhigen.
Ja, nee, also es ist einfach nur, ich habe die, also mich beeindruckt einfach diese Motivation, die du da hast, diesen, wenn du es jetzt nennst, Spaß, dass du da Spaß dran hast, das fasziniert mich, weil also 80 Kilometer jeden Tag radeln, das musst du halt erstmal hinkriegen, weil an dem einen bist du nur 30 gefahren, dann hast du am nächsten Tag schon deutlich mehr am Hals, weil, damit du das wieder aufholst, ja.
Aber es ist ja nicht mein Ziel, 80 Kilometer pro Tag zu fahren. Wenn du das im Nachhinein so ausrechnest, dann ist das ja auch gut. Aber das heißt ja nicht, wenn ich am einen Tag 30 fahre, dass ich dann auf Teufel komm raus am nächsten Tag vielleicht 160 oder 130 fahren muss, damit ich in den zwei Tagen dann 80 gefahren bin. So.
Ja, das ist klar. Das ist klar. Thank you. Jetzt habe ich mir hier mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und würde gerne mal mit dir über diese verschiedenen Kategorien fachsimpeln. Gastfreundschaft. Was fällt dir denn zu dem Wort Gastfreundschaft ein?
Es ist spektakulär. Also überhaupt, je ärmer die Länder, desto gastfreundlicher. Dass man auch einfach, also überhaupt, glaube, wenn man mit dem Fahrrad ankommt oder jetzt du zu Fuß, dass die Leute einfach so offen sind, ohne dass man es so erwartet. Und es ist einfach fantastisch, ja.
Und kannst du mal so, ich sage jetzt mal, 3, 4 Gegenden, Länder aufzählen, wo du sagen würdest, da hat es dich eigentlich am meisten begeistert, da waren die Leute am freundlichsten, die haben dich am meisten eingeladen?
In Australien wurde ich, also 2003, noch sehr oft eingeladen, das lässt jetzt dann aber auch nach, aber auch die muslimischen Länder sind so offen, dass sie einen ständig immer einladen und man kaum weiterkommt. Da habe ich dann auch Probleme, meine 80 Kilometer pro Tag zu fahren. In Westafrika zumindest habe ich immer nach dem Chef de Village gefragt, also Ortsvorsteher sozusagen, und dann war ich Gast bei dem und dann war ich auch, ich habe mich auch immer sicher gefühlt. So, ja.
Also ja, ich sehe das auch so, dass die muslimischen Länder extrem genial sind, was die Gastfreundschaft anbelangt, ja. Dass man da eigentlich nicht verloren ist.
Nee, überhaupt nicht, ja.
Wenn man das jetzt auf die Kontinente mal so runterbrechen würde, welcher Kontinent würdest du sagen, ist der gastfreundlichste?
Schwierige Frage, aber wahrscheinlich schon der afrikanische.
Ja. Gut, nächste Kategorie, Hunde. Das ist ja so ein Lieblingsthema von uns Radreisenden oder jetzt wir hier zu Fuß. Wo waren denn die Hunde am schlimmsten? Also für alle Zuhörer, die jetzt da so ein bisschen vielleicht irritiert sind. Aber wenn man draußen unterwegs ist, es gibt auf dieser Welt extrem viele Hunde und auch Wachhunde, Straßenhunde. Und wenn man da mit dem Rad durchradelt oder wie wir jetzt zu Fuß, der Butch und ich, ist man halt ständig mit diesen Hunden konfrontiert. Und da kann es schon auch gefährliche Momente geben. So, jetzt Dorothee, wo war das denn bei dir am schlimmsten?
Kann ich an eine Situation dran erinnern. Und das war am Anfang meiner zweiten Weltreise. Ich bin durch Albanien gefahren, ja. Und dann rennen mir Hunde hinterher und ich so schnell wie möglich weiter. Und weil sie nicht meine Wade erwischt haben, haben sie mir in meine Satteltaschen gebissen. Und mit Löcher sind auch die besten, neuesten Ortliebsten immer wasserdicht. Und es war am Anfang meiner zweiten Weltreise und ich habe mich so geärgert. Ansonsten natürlich auch Griechenland mit diesen Schäferhunden. Ja.
Griechenland ist nicht ganz ohne, ja.
Und teilweise auch Australien oder überall auch diese ganze Remote Areas, wo wenn dann Hunde einfach irgendwo rausgerannt kommen und keiner weit und breit da ist, das ist sehr unangenehm, ja. Aber ich bin unbeschadet durchgekommen. Mich hat kein Hund was zuleide getan, außer meine Satteltaschen.
Hast du dir da im Laufe der Zeit mal so ein bisschen so eine Taktik angelegt, wie du die am besten abschüttelst?
Ja, ich glaube, die Flucht ergreifen ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Also langsamer fahren und praktisch den Hund respektieren. Also ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich würde ich auch in Zukunft schnell schauen, dass ich schnell davon komme.
Ja, also am besten ist, glaube ich, aus meiner Sicht heraus, den Jagdinstinkt praktisch unterbrechen, indem man halt sofort anhält.
Ja.
Ja, genau. Gut, nächstes Thema, Wasser.
Wichtig.
Wo? Ja, genau, extrem wichtig. Kann manchmal richtig grenzlastig werden. Wo war es denn für dich am schlimmsten mit dem Wasser, dass du vielleicht sogar echt Panik gekriegt hast und gedacht hast, oh hey, hoffentlich schaffe ich es bis zum nächsten Wasserhahn.
Ja, ich glaube, das war die Gobi auf meiner ersten Weltreise.
Also Mongolei?
Ja, dann Australien, das Outback.
Ja, warte mal, da frage ich gleich mal weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie weit war es da von einem, ich sage jetzt mal, Wasserloch zum nächsten?
Das konnte ich gar nicht so genau sagen, weil ich gar nicht gewusst habe, wo es die Wasserstellen gibt. Aber ich hatte dann Glück, weil die Straße durch die Gobi ist ja mittlerweile jetzt geteert anscheinend. Auf jeden Fall waren da zum Glück auch so chinesische Straßenarbeitercamps immer wieder, wo ich dann Tee bekommen habe und Wasser und gutes Gemüse zu essen.
Okay, also im Endeffekt war es dann gar nicht so dramatisch.
Ich habe es auf jeden Fall überlebt, ja. Aber wenn man nicht weiß, dass da innerhalb von den nächsten 100 Kilometern ja wieder so ein Camp kommt, dann ist es schon...
Macht einen nervös.
Ja.
Wie viel Wasser hast du da dabei gehabt?
Ich glaube, ich hatte da auch immer meinen 10-Liter Wassersack gefüllt und dabei gehabt. Ja.
Jetzt hast du noch Australien angesprochen. Wie war es da?
Da gibt es ja ziemlich lange Strecken ohne irgendwas, wenn man da durchs Outback fährt. Birdsville Track oder sowas. Also, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, aber ich muss das immer in Tage rechnen. Und Kilometer spielt ja auch so gar nicht so eine große Rolle, weil man weiß ja gar nicht, wie viel kann ich überhaupt fahren. Ist das arg sandig oder ist es, kann ich da gut durchfahren? Und wenn es so sandig ist, dann sind 40 Kilometer schon ganz schön weit von einem Wasserloch
zum
anderen. Und in Australien, da ist mir mal ein Motorradfahrer hinterhergefahren und hat mir dann, weil er gewusst hat, ich komme nicht mehr an eine Wasserquelle. An dem Tag hat er mir dann so ein ganzer lauter Flaschen mit Wasser hinterher getragen. Das fand ich sehr nett.
Ja, super.
Und dann fällt mir noch eine Sache ein, und zwar in der Atacama-Wüste.
Chile.
Ja, und da habe ich gedacht, da war ziemlich Wasserknappheit. Und ich war da in einem so ein Posada-Dings da, also so, wo immer an der Seite so Restaurants sind, aber die hatte kein Wasser mehr. Und da habe ich gedacht, na ja, 20 Kilometer, die nächste Posada, das reicht. Aber dann hatte ich so dermaßen Gegenwind. Ich konnte überhaupt nicht mehr fahren. Und dann werden 20 Kilometer wirklich lang. Da hat mich dann aber zum Glück so ein alter Pickup mitgenommen bis zur nächsten Tankstelle. Ich echt Glück. Aber da hat man mir dann auch gesagt, also nachmittags, also von Süden nach Norden fahren, kann man glatt weg vergessen. Ist einfach Gegenwind.
Das Maximum an Wasser, was ich jetzt so raushöre, war normalerweise so der 10-Liter Wassersack von Ortlieb, gehe ich davon aus.
Ja.
Und dann wahrscheinlich noch deine normalen Wasserflaschen, die du halt auch so gefüllt hast.
Ja, so 12 Liter, ja.
Armut. Es ist ja manchmal nicht so einfach, mit der Armut vor Ort umzugehen. Wo ist denn dir das am schwersten gefallen?
Also wahrscheinlich auch, weil es meine erste Konfrontation war auch mit dieser extremen Armut. Das war Kambodscha. Ich meine, aber das war Ende 2008. Also da hat es sieht jetzt vielleicht so schon noch besser aus, aber nach dem Pol Pot-Regime, da ging es denen wirklich noch arg schlecht. Und wenn man dann sieht, dass sie überhaupt nichts zu essen haben und nur mit so einem Tuch bekleidet sind und die Kühe so mager, das war schon herb. Ja, und dann Java. Also es werde ich nie vergessen, wie so ein nackter Mann auf so einem Dreckhaufen, also so Müllhaufen saß und versucht hat, Erdnüsse rauszupicken. Also Das war schon extrem.
Also ich finde ja, wenn man dann so alleine unterwegs ist, hat man halt meistens dann niemanden, mit dem man sich da austauschen kann und so mal sich, ich sage jetzt mal nicht ausweinen, aber so ein bisschen seine Gedanken los wird. Wie kommst du da dann so mit zurecht, wenn es gerade sich so um so Extremmomente geht?
Ich schreibe Tagebuch.
Ah, okay.
Also bei meiner ersten Weltreise war das ja auch noch nicht so mit Skype und dem ganzen Internet. Ich konnte E-Mails schicken, ja klar, aber so dann einfach so telefonieren ging ja auch nicht. Aber mein Tagebuch muss einiges anhören von mir, ja.
Ja, das macht Sinn, absolut, ja. Anmache, was fällt dir dazu ein? Also Männer, die in irgendeiner Form meinen, sie müssten dich anmachen oder angrapschen oder ja auch sexuell richtig belästigen oder womöglich ja dich angreifen. Was hast du da erlebt?
Da habe ich zum Glück noch nicht so viel erlebt, weil ich schon von früh an gelernt habe, mich zu verteidigen. Also dass ich wirklich dann auch losschreien kann und nicht so mich als Opfer gebe. Ja, das heißt ja immer, wie reagiere ich da drauf, wenn jemand mich anmachen will? Spiele ich immer, nein, Jona, so opfermäßig? Oder sage ich, hey, aber jetzt lass mich in Ruhe oder sonst springe ich da raus oder irgendwie so. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, wenn man da gleich von vornherein ziemlich Stärke zeigt und sagt, nein, mit mir nicht. Ja.
Ich kann mich an eine Geschichte von dir erinnern, wo du erzählt hast, dass du im Zelt saßt und es wären ein paar Typen gekommen und die haben irgendwie am Zelt da so rumgewackelt, an dem Zelt rumgemacht und du bist drin gesessen und hast gar nichts gesagt und das hat funktioniert. Erzähl das mal.
Das ist meine Strategie schon immer. Also ich mache gar nichts. Also egal, ob um mich rum geschossen wird oder ob jemand mit Lichter auf mich, auf das Zelt scheint oder ob sie an meinem Zelt wackelt, ich gebe keinen Ton von mir. Und dann irgendwann sind sie davon wieder. Dann, wenn man keine Reaktion auf die nähe Aktion zeigt, dann haben sie auch keine Lust mehr irgendwie, habe ich das Gefühl. Wobei ich jetzt vom Peter Gosteloff, also einem anderen langjährigen Radreisenden, gehört habe, er geht sofort raus, damit er sich zeigt und dass alles in Ordnung ist, sozusagen. Aber wahrscheinlich auch, wenn ich als Frau da rausgehe, dann bin ich ja schon eher angreifbar, als wenn da so ein starker Mann wie der Peter da rausgeht.
Also das wollte ich auch gerade sagen, das ist halt eine völlig andere Ausgangslage, ja?
Ja.
Wenn da draußen 5 Kerle sind und du bist eine Frau, die da im Zelt liegt, dann denken die auch, naja, die ist ja ganz alleine. In dem Moment, wo sie deine Stimme nicht hören, wissen sie ja nicht, ist es eine Frau oder ein Mann, der da drin liegt, ja?
Ja, das ist so mein Grund.
Ja, das absolut, ja. Aber ansonsten hast du in der ganzen Zeit nicht irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Also auch während dem Radfahren, also während irgendwelche halbstarken Mopedfahrer oder so, die dich genervt haben, gar nichts?
Vielleicht habe ich es verdrängt, aber mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mir einmal das in Marokko einer angeboten hat. Er hat gemeint, er möchte unbedingt mit einer weißen Frau Sex haben. Und er hat mir sogar Geld dafür geboten. Ich war sowas von wütend und bin halt einfach davon gefahren.
Was man allerdings jetzt auch sagen muss, ist natürlich, ich sage jetzt mal, du bist ja auch über 60, damals warst du so, weiß nicht, Mitte 50 oder so, ne?
Ja, könnte hinkommen, Anfang 50, ja, Mitte 50, ist ja egal.
Ja, also das ist man natürlich, ist es ein bisschen, denke ich, ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt 25 ist, ja. Das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass man das nochmal erwähnt, dass man sagt, naja, also wenn du mit 25 irgendwie als Mädel irgendwo langfährst, kann es halt schon nochmal anders ausgehen, ne?
Ja, ja. Ja, also ich war ja mit Anfang 20 war ja schon als Backpackerin in Kenia und Israel und solche Sachen. Das war schon anders, also die Anmache dort, ja.
Genau, das meine ich ja, genau. So, jetzt Verkehr. Der absolut aus meiner Sicht heraus das Schlimmste beim Radreisen ist der Verkehr. Ja, also erstens, weil er gefährlich ist, zweitens, weil er laut ist, drittens die ganzen Abgase und viertens, also ich finde es nervt halt, ja.
Ja, der Krach.
Siehst du das genauso?
Ja. Es ist, ich mag auch, dass ich auch wahrscheinlich auch mit dem Alter, der Krach, der stresst mich ungemein. Da werde ich zu Furie, wenn ich immer so bumm, bumm, bumm so an mir vorbei.
Das stimmt ja, genau. Schon. Ja, und wenn sie dann auch überhaupt keine Rücksicht nehmen und wirst dann behandelt als, ja, du existierst gar nicht als Radfahrer, ja?
Ja, ja, ja.
Wo war denn der Verkehr am schlimmsten für dich?
Also eigentlich in alle westafrikanische Hauptstädte, sei es Dakar oder Conakry oder, aber auch Bangkok war natürlich furchtbar. Ja. Großstädte ja sowieso, ja. Auf dem Land geht's eigentlich, weil sie da nicht so viele Autos haben, ja.
Was ist dann am schlimmsten? Der normale Autoverkehr, die Vierrad-Jeeps, die Busse oder die Taxen oder LKWs? Was findest du am schlimmsten?
Also Busse sind auf der ganzen Welt die Katastrophe.
Ja, genau, sehe ich auch so. Ja, ich finde die auch am schlimmsten, ja. Busse geht gar nicht.
Ich war im australischen Outback und die haben ja so ihre Clubs, ihre, wo sie mit ihren Campervans zusammenkommen und da sind da war eine Karawane von 50 Campervans, die an mir vorbeigefahren sind und das mehrmals, weil sie dann Pause gemacht haben. Die getrauen sich halt nicht alleine da ins Outback zu gehen, darum fahren sie dann der ganze Club. Und das war Katastrophe, weil da hat man ja den ganzen Staub und den Dreck alles.
Ja.
Und dann findet man, wenn es dann irgendwo mal einen Platz gibt, wo man auch offiziell zelten kann und Wasser, dann sieht es aus wie bei auf dem Aldi-Parkplatz. Auto an Auto, das ist furchtbar.
Also was ich auch von Australien schon öfters gehört habe, mir ist es nicht passiert, als ich da durchgeradelt bin, aber habe ich von anderen gehört, also gerade so an der Ostküste, dass also die hassen ja Radfahrer. Da wirst du ja auch mal mit Flaschen beschmissen oder angebrüllt oder so. Ist dir das passiert?
Queensland, also da oben, das
ja, der Ostküste,
also,
genau.
Ist mir das passiert? Nee, aber ich kann mich dran erinnern. Irgendjemand hat mir geraten, ich solle da so ein Abstandsmarker, so ein orangenes Fähnchen an meinen Gepäckträger ranmachen. Ja, damit sie mit größerem Abstand überholen. Das war die Katastrophe, weil die haben sich dann einen Spaß draus gemacht, so dicht ranzufahren, damit sie mir das Fähnchen klauen können.
Echt jetzt?
Ja.
Ganz kurz noch in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich riesig. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes, egal ob einmalig oder Dauerauftrag. Und ja, jeder Beitrag hilft uns wirklich sehr, unsere Wanderung fortzusetzen. Ganz lieben herzlichen Dank dafür.
Gut, nächstes Thema, Kinder. Was fällt dir dazu ein? An die Hörer als Information, Kinder können auf der einen Seite echt süß sein und super lieb und die schieben einen auch mal den Berg hoch oder tanzen, wenn man ankommt, oder aber sie können halt auch extrem anstrengend sein. Was hast du da dazu zu erzählen, Dorothee?
Ja, Afrika ja der kinderreichste Kontinent und wenn es dann noch bergig ist und man hat 20 Kinder hinter sich herren, die dann auch noch versuchen, dir dein ganzes Gepäck vom Gepäckträger runterzureißen, das ist dann nicht mehr witzig.
Das war in Äthiopien, oder?
Ruanda.
Ach, Ruanda.
In Äthiopien werfen sie mit Steinen und spucken dich an und da sind sie sehr einfallsreich. Das fängt eigentlich schon im Norden von Kenia an. Da hat mir so ein Kleiner eine Machete auf mich geworfen. Und habe ich kurz angehalten und die Machete mitgenommen. Aber das hat ihn dann auch nicht all glücklich gemacht.
Das glaube ich sofort, ja.
Ich habe sie dann irgendwann Kilometer weiter, habe ich sie dann irgendwo in ein Feld reingeschmissen, weil ich wollte sie ja nicht haben. Aber da hat dann auch niemand damit bewerfen können mehr.
Ja, und fandst du jetzt so, also gerade Afrika, wie du schon sagst, kinderreichster Kontinent, diese Begrüßungen, also Tubab, Blanco, Belele,
Musungu, so, ne?
Musungu, genau.
Tubab, ja.
Ja, das geht ja den ganzen Tag. Du bist gerade durch das eine Dorf durch, ja. Da hast du mal einen Kilometer Ruhe und dann kommst du ja schon wieder in das nächste Dorf und es geht weiter, ne?
Ja.
Das ist in ganz Afrika, oder? Außer der Süden, denke ich nicht.
Nee, der Süden ist nicht. Also Sambia, Zimbabwe, Namibia.
Ja, genau.
Nix. Also auch im Osten dann Uganda, Kenia ist es. Also bis auf Norden Kenia natürlich. Und dann Äthiopien ist auch nicht mehr Musungu oder Tubab, sondern das ist so wie ein Kriegsgeschrei. Dann kommen sie daher und von alle Seiten, weil das geht ja dann weiter und dann, das ist so wie so eine Buschtrommel, die sammelt sich dann und sie rennen hinter dir her. Ja.
Aber witzig ist
es. Und
die
Erwachsenen, die lachen nur.
Ja, ich weiß. Aber witzig ist es schon auch.
Im Hinterher ist es witzig, ja.
Ja, aber ich fand es auch in Westafrika teilweise, ja, wo sie dann wirklich also getanzt haben, ja, und geklatscht haben und sich so gefreut haben, ja. Das ist so goldig, wenn die sich dann so freuen, ja.
Ja, das ist dann, wenn es nicht in einer touristischen Gegend ist und
genau.
Und keine so Hilfsorganisation irgendwo. Ruanda ist ja voll mit Hilfsorganisationen. Deswegen ist Kerala ja so eine entwickelte, saubere Stadt, weil die ganze NGOs brauchen halt auch ihre Kaffeelatte und Rüblitorte und so, kriegt man alles dort. Aber dann auch in Angola, da gab's Kinder, die sind weggerannt. Die haben Angst vor mir gehabt, weil ja, die haben wahrscheinlich noch nie eine weiße Frau gesehen und schon recht nicht mit Helm auf dem Fahrrad.
Ja, und mit Stein beschmissen bist du nur, was hast du gesagt, Ruanda? Nee, in Äthiopien.
Und Norden von Kenia.
Okay, und in der Türkei nicht?
Nein.
Wildzelten, was fällt dir dazu ein?
Genial. Also das ist ein Teil meiner Freiheit, die ich mir einfach nehme. Ja.
Was würdest du sagen, ist jetzt, du hast ja gerade schon erwähnt, also die vielen Menschen in Afrika, da ist es mit dem Wildzelten ja nicht ganz so einfach. Nordamerika warst du ja noch nie, ne?
Doch, aber das war 93 oder sowas, 96.
Aber wenn du jetzt so die ganzen Kontinente dir so durchdenkst, welchen würdest du sagen, ist es am besten fürs wilde Zelten?
Ich glaube Europa.
Echt jetzt?
Ja.
Wieso?
Erstens mal natürlich in den nordeuropäischen Ländern ist es legal. Also
ja, klar.
Und in Spanien, in Frankreich sagt kein Schwein was. Auch in Deutschland. Also erstens mal kann man sich da immer noch gut verstecken. Ich habe ja zuerst gedacht, das geht überhaupt nicht in Deutschland. Und bis mir dann ein nicht-deutscher Radfahrer gesagt hat, er macht es ständig in Deutschland, dann habe ich es auch mal getestet und habe gedacht, prima, geht ja prima. Einmal bin ich erwischt worden von einem Jäger, der hat nur gemeint, es ist aber gefährlich, weil sie machen eine Jagd, aber er hat mich dann da trotzdem zelten lassen. Er weiß ja jetzt, dass ich da bin. Ja, so, also ich habe auch keine Angst, hier in Europa irgendwo wild zu zelten. In Afrika war Namibia das beste Land zum Wildzelten, weil da war ja in der Wüste dann überhaupt nichts mehr. Oder ja, los, wenn dann die ganze Four-Wheel-Drives in ihre Lodges waren. In Asien ist viel zu dicht besiedelt, meines Erachtens. Also ich habe da, glaube ich, sowieso nie gezeltet, weil es ja auch überall so billige Unterkünfte gibt. Gerade Thailand, Malaysia, Kambodscha und so weiter.
Gut, aber du warst ja auch in der Mongolei, du bist durch China, du bist durch Russland, durch die Standstaaten, da ist ja Platz ohne Ende.
Ja, natürlich. Also Mongolei ist ein großer Campingplatz.
Genau.
Das mal, ja. China ging auch so durch die Taklamakan, aber als mich mal ein Polizeistreife dort gefragt hat, wo ich denn heute Nacht übernachte und ich gesagt habe, weiß ich nicht, irgendwo hier, hat's ja genug Platz, dann haben die mich echt eingesackt. Fahrrad okay. auf ein Auto, ich in das andere Auto rein, dann zum absolut fürchterlichsten Hotelpark, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und die sind bei mir geblieben, bis ich dann eingecheckt habe. Da war nichts dann mit Wildzelten.
Aber war ja jetzt eher eine Ausnahme, oder?
Es war eine Ausnahme, ja. Ich war ja zweimal in China. Einmal kam ich ja von der Mongolei über Beijing, dann mit dem Zug von Beijing nach Wuhan und dann an die vietnamesische Grenze, weil ich sowieso nicht so viel Zeit hatte. Ich hatte nur ein 4-Wochen-Visum bekommen und es war Olympiade. Es war furchtbar. Ach so. Ich wollte nur noch raus aus diesem Land und da war natürlich nichts mit Wildzelten, weil mir ständig so ein blaues Auto hinterher gefahren ist und da kannst du auch nicht anhalten und Wildzelten.
Wo hast du denn in Afrika geschlafen?
Ja, also gerade in Westafrika, meistens in den Dörfern beim Chief of the Village.
Und der hat dich dann ins Haus eingeladen oder hast du bei dem vor der Tür das Zelt aufgestellt?
Haus gab es ja, dann hat es bei war ja immer Hütten, irgendwelche Strohhütten. Da habe ich daneben mein Zelt aufgebaut.
Ja, oder bestimmt auch in den Schulen. Ich habe manchmal in den Schulen geschlafen.
Und an Krankenhäuser und Schulen. Habe ich in Schulen geschlafen? Wahrscheinlich schon mehr oder weniger, ja. Naja, aber an Tansania war dann nichts mehr so mit Wildzelten, weil da ist ständig jemand an mir, an meinem Zelt vorbeigelaufen. Auch wenn ich es abends aufgebaut habe und habe gedacht, da ist in weiter Breite überhaupt kein Mensch um mich rum. Auf einmal standen sie da.
Ja, ja.
Und das fand ich dann schon ein bisschen lästig. Und dann habe ich mir angewöhnt, hinter der Polizeistation zu zelten. Die waren auch immer freundlich und haben mich willkommen geheißen und haben ja dann auch Wasser gehabt und das alles. Und da ist niemand freiwillig hin. Da hatte ich dann wirklich meine Ruhe.
Haben die dir dann auch immer einen Eimer voll mit Wasser hingestellt, dass du die duschen konntest?
Sobald ich irgendwo bei Moslems war, ich musste mich immer waschen. Das war das Erste. Die haben mir immer Wasser gebracht zum Waschen. In der christlichen Gegenden, gerade so Kenia und so, war das Tansania nicht mehr so der Fall. Da habe ich Wasser zum Trinken gehabt. Ja, die haben mir dann Wasser zum Trinken gegeben, aber nicht zum Waschen direkt, weil bei Christen ist es ja nicht so wichtig.
Nicht ganz so wichtig, ja klar.
Ja.
Extremes Wetter.
Ja.
Was fällt dir denn dazu ein? Weil ich meine, auf dem Rad ist man ja immer den Elementen komplett ausgesetzt. Was war denn da so das Schlimmste?
Also mal angefangen von der Hitze, gerade als ich von der Mongolei nach China kam, da war es war Mitte im Sommer und ich hatte so eine Temperaturanzeige auf meinem Fahrradcomputer. Nur war es so heiß, dass das Display nicht mehr funktioniert hat. Am Abend, als das dann wieder abgekühlt war, konnte ich die Maximaltemperatur abrufen von dem Tag. Das waren 56 Grad.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Ist natürlich die Direktsonneneinstrahlung. Ja, aber das ist glaube ich, sofort, ist brutal.
Das war heftig. Dann von der Kälte her, ich glaube so minus 5, minus 10 Grad, gerade oben in den Anden. Es ist dann unangenehm, wenn du morgens nur noch in Plastikflaschen dein Wasser hast, dann kannst du gar keinen Kaffee kochen. Und ja, Südkorea 2024, das war ja auch ein Schock, wo es auf einmal anfangen hat zu schneien. Auch in Marokko hat mich der Schnee erwischt. Da war ich auch ein paar Tage eingeschneit.
Und hast du auch so Sachen gehabt wie so Sandstürme?
Oh ja.
Oder?
Oh ja. Ja. War das auf der ersten oder zweiten Weltreise in China? Da ging gar nichts mehr. Da hat dann auch ein Polizist mir einen LKW angehalten, der mich dann bis zur nächsten zu den nächsten Häusern mitgenommen hat, weil da ging überhaupt nichts mehr.
Wie ist es denn mit Essen? Was fällt dir da ein?
Instant Noodles.
Das ist das, was du dir abends kochst.
Ja, also Suppe und dann ich koche mir ja immer selber. Und es hat ja in den meisten Hauptstädte oder größere Städte gibt es jetzt auch westliche, auf der ganzen Welt so Läden, wo man auch Müsli kriegt, also so Haferflocken und Bananen kriegt man ja eigentlich auch auf der ganzen Welt so. Also dass ich bis auf einmal in Angola, wo überhaupt kein Laden gab, da gab es überhaupt nichts, weil das sind ja alles so Bantu-Dörfer, die Selbstversorger sind. Da habe ich dann wirklich Schwierigkeiten gehabt, was zu essen zu finden. Aber sonst habe ich eigentlich immer dabei und das ist auch jetzt noch so. Also ich habe praktisch, egal wohin und wie lang, ich habe die Hälfte von so einem Vorderrad-Gepäcktasche ist voll mit Essen. Man weiß ja nie.
Das stimmt. Also du gehst auch nicht mal irgendwo bei den Einheimischen essen, dass du da an dem Straßenstand oder so dir da mal was zu essen holst und mal guckst, wie die so kochen?
Doch, doch. Also in Thailand oder da in den asiatischen Ländern bietet sich jetzt das ja an. Oder in China mal in so einen Nudelsuppen-Shops da gehen. Oder ja, aber in Afrika habe ich es eigentlich eher selten gemacht. Ja.
Okay. Und bei Einladungen, also du wirst jetzt eingeladen, ich sage jetzt mal hier, der Dorfchef hat dich eingeladen, der stellt dir jetzt irgendwas zu essen hin. Dann sagst du, nee, ich koche mein eigenes oder du isst da mit? Weil ich meine, also gerade Westafrika, da essen sie ja dann auch alles mit der Hand. Da ist ja dann, jeder hat ja da seine Finger da in der Schüssel.
Ja,
das
aber
mag ja auch nicht jeder.
Da bin ich nicht so. Das macht mir nicht so aus. Also mit den Berber da in Marokko habe ich auch immer gegessen. Oder auch, ja, wenn ich eingeladen worden bin von so einem Ortsvorsteher, Ortschef, dann habe ich auch meistens mit denen gegessen, wenn sie denn dabei waren oder sowieso gekocht haben. Aber ich wollte nicht, dass sie, weil sie ja nicht so viel haben, dann auch noch für mich irgendwie was machen. Das musste nicht sein.
Nee, klar. Aber grundsätzlich isst du da schon mit, wenn du
ja,
eingeladen
ja, ja.
wirst.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja dann schon auch eine höfliche Höflichkeit sozusagen.
Genau, ja. Also, aber manchmal kommt man halt auch in so eine Situation, wo man halt am liebsten das nicht essen würde.
Oh ja. In der
wie
Mongolei.
Verhältst du dich da?
In der Mongolei, ja, sie meint, die essen ja alles von so einem Tier. Und das willst du, das kannst du schon gar nicht sehen, geschweige denn essen. Und dann kannst du manchmal schon ganz froh sein, dass es in so einem Gär, in so einer Jurte eigentlich recht dunkel ist.
Dass du es nicht siehst oder,
ja,
nicht,
das
oder
ist
dass sie nicht sehen, dass du nicht isst.
Dass du essen, ja, man nimmt da alles von so einer Platte, also das, da kriegt nicht jeder seinen eigenen Teller oder so, aber es, ich, manchmal habe ich es dann auch abgelehnt und habe gesagt, das darf ich aus religiösen Gründen nicht essen. Und dann war es auch okay.
Hast du auch mal, warst du auch mal richtig krank? Also, dass du jetzt irgendwas gegessen, also irgendwo eingeladen wurdest und warst anschließend total krank deswegen?
Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Nee. Doch, halt! Nein! Ich weiß nicht, also das war in Namibia. Da war ich in so einer Lodge, hab an so einer Lodge gezeltet und da war ein Südafrikaner. Der war da für längere Zeit, der wollte irgendwie was schreiben und dann hat er mich eingeladen für so Bratwürste und Rotwein und sowas. Mir ging so dermaßen schlecht am nächsten Tag. Das war der einzige Tag, wo ich dann wirklich nicht weiterfahren konnte und weil ich nur gespuckt habe. Also das, da ging alles gar nichts mehr. Da, ich habe nur Tabletten und Zäpfle und alles genommen, aber es war einfach nur die Hölle. Ich weiß nicht, ob es von den komischen Bratwürste kam oder von dem Rotwein, aber es war so. Es war nur schlimm.
Gut, aber wenn man jetzt bedenkt, wie viel du schon eingeladen wurdest oder wie viel du schon unterwegs warst, allgemein war das ja jetzt, wenn das nur einmal wirklich vorgekommen ist, ist das ja noch verschmerzbar, ja.
Ja, genau.
Wie war es denn allgemein mit Krankheiten?
Ich hatte in Afrika, Westafrika, hatte ich dann auf einmal so komische Eiterpickel. Also das waren so richtige Pusteln, die waren dann auch relativ dick. Aber die wurden halt immer so desinfiziert und neu verbunden, aber richtig behandelt wurden sie nie. Und ja, es hat mich geschwächt, also ich war da wirklich auch nicht so fit. Und ich, da kann ich mich an eine Situation erinnern, also es war auch in Angola, da war ich wirklich schwach und habe mich einfach in den Schatten gesetzt am Straßenrand und dann kam ein Mopedfahrer daher. Und hat sich einfach nur neben mich gesetzt. Hat nicht irgendwie mich angefragt, wie es mir geht, warum sie da ist, sondern er saß einfach nur da. Und es tat so gut. Das war phänomenal. Einfach nur mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht alleine. Irgendwann hat er dann gesagt, ich soll zurückfahren in das Krankenhaus, aber zurückfahren ist eigentlich gar nichts für mich. Ich muss immer vorwärts fahren. Und ja, das ging dann auch irgendwann wieder. Er ist dann weggefahren und kam dann wieder mit so einer Maniokwurzel. Er wollte sie mir schenken, dann habe ich aber dankbar abgelehnt, weil ich wusste, wahrscheinlich ist das das Einzige, was er hat. Und habe ihm dann ich hatte noch Kekse und irgendwie so Sachen noch im Rucksack und oder in den Satteltaschen, habe ihm alles geschenkt und bin dann irgendwann weitergefahren. Ja.
Ja, manchmal sind es die ganz kleinen Sachen, die einen dann wieder auf die Spur bringen, ne?
Ja, also von Zahnärzten kann ich viel erzählen. Ja, ja.
Ja, erzähl, was für ein Zahnarzt war denn besonders beeindruckend?
Also angefangen in USA, als ich damals in USA war, da habe ich auch schon mit ziemlich viel Geld gerechnet, dass ich da beim Zahnarzt zahlen muss. Aber ich habe gedacht, lieber gehe ich jetzt zum Zahnarzt, als dass ich die letzte Wochen von meiner Reise nur Zahnweh habe. Und da habe ich noch gefragt, ob ich mit Kreditkarte zahlen kann. Ja, klar geht. Und dann war das so nett, aber der Zahnarzt, der war so freundlich und hat gesagt, ah, meine Töchter in Deutschland und überhaupt und mit dem Fahrrad, ah, toll und so. Und dann am Schluss hat er $20 verlangt.
Nee, das würde dir heute aber auch nicht mehr passieren.
$20 und die Sprechstundehilfin oder die vorne an der Rezeption war die, wo ich dann gezahlt habe, die war, glaube ich, ein bisschen stinkig. Die hat dann gesagt, yes, the doctor was also very friendly to you. Naja,
gut.
Es war schon witzig. Und dann war ich in der Mongolei, Ulaanbaatar, beim Zahnarzt. Der hat mir zum Glück nur eine Creme verschrieben. Der hat gemeint, es wäre entzündet. Dann war ich in Argentinien. Da kostet es überhaupt nichts, der Zahnarzt. In Hanoi war ich beim Zahnarzt. Der hat mir dann in seiner Mittagspause kurz einen Abdruck gemacht und dann die Krone aufgesetzt. Das hat auch einen Apfel und ein Ei gekostet.
Cool.
Aber es war
so sammelt man seine Zahnarzterfahrungen weltweit.
Genau.
Ich war ein Glück noch nie außerhalb Deutschlands beim Zahnarzt.
Da hast du was verpasst, ja.
Da habe ich wohl Glück, ja. Thema Einsamkeit.
Ja.
Fühlst du dich manchmal einsam oder hast du dich manchmal einsam gefühlt?
Nicht auf Reisen. Nicht auf Reisen, wenn ich alleine bin, sondern nur, wenn ich unter Leute bin und habe keine Beziehung zu den Leuten. Dann fühle ich mich einsam. Aber wenn ich alleine irgendwo bin in der Natur, das ist doch das Beste, was es gibt. Da komme ich gar nicht auf die Idee, mich einsam zu fühlen.
Ja, hast du nicht manchmal das Gefühl, du bist so ein bisschen ausgegrenzt? Also, weil du jetzt von der Sprachbarriere her dich mit den Leuten nicht unterhalten kannst. Also nochmal Thema Afrika zum Beispiel. Gut, da war es jetzt Französisch, Englisch. Aber irgendwie in irgendeinem Land, wo du halt jetzt nichts verstanden hast, ja, Mongolei, sagen wir jetzt mal. Du sitzt da in der Jurte, keiner versteht, was du da sagst. Und das geht jetzt Tag ein, Tag aus so. Hast du da nicht manchmal das Gefühl, wäre jetzt irgendwie klasse, wenn da mal einer meine Sprache sprechen könnte?
Nein, eigentlich nicht, weil irgendwann treffe ich nicht jeden Tag, aber ab und zu trifft man ja dann auch andere Reisende, andere Leute. Aber ich kann mich schon dann so weit verständigen. Also man muss sich nicht immer nur durch Sprache verständigen. Man kann auch so zusammen Spaß haben. Zum Beispiel gerade in der Mongolei, wenn sie mir beibringen wollten, wie man Kühe melkt. Das war ja schon eine sehr für uns sehr spaßige Angelegenheit, für die Kühe vielleicht weniger. Ja, nee, aber wie gesagt, also ich merke, das war auch die Quintessenz meiner ersten Weltreise, dass man auf vieles verzichten kann, also gerade gutes Essen, tägliche Dusche oder sonst was, aber nicht auf eine Kommunikation, die dann ein bisschen weitergeht, where are you from, what's your name, bla bla bla.
Ja.
Also dann wird man echt komisch, wenn man weil niemand mehr so zum Austausch hat, ja.
Fängt man dann plötzlich, wenn man dann jemanden trifft, erzählt man ganz viel auf einmal, gell?
Ich habe öfter so alleinstehende Frauen getroffen, auch bei denen wir übernachten können oder so. Und die haben mir wirklich das Ohr abgeschwätzt. Und ich habe immer gehofft, dass ich nie so werde.
Also diese Bergvölker, ne? So, also die reden ja kaum was, ne? Irgendwie, weil die es wohl ihr Leben lang schon gewohnt sind. Aber ich glaube, die anderen Leute, die dann plötzlich in eine eher abgelegene Gegend kommen oder in eine Gegend, wo sie sich halt nicht so unterhalten können und haben dann die Möglichkeit, jetzt endlich mal was zu reden, da ist es dann völlig anders, weil da wollen die sich dann schon mitteilen. Also das merkt man bei allen Alleinreisenden.
Ja, also ich Alleinreisenden vielleicht nicht so, außer doch, ich habe einmal die Hendrickson getroffen, die dieses Women on Wheels gemacht hat, dieses Buch.
Ah ja, aha, ja.
mit der habe ich mich stundenlang unterhalten, mitten auf der Straße. Die hat auch nicht mehr aufgehört. Ja. Aber wo du das sagst, wir haben ja da auch mit dem Heinz Stücke geredet. Es ist jetzt das männliche Beispiel. Es ist nicht nur bei den Frauen so, aber der spricht ja auch ohne Punkt und Komma.
Ja, ich sag's nochmal. Also ich glaube schon, dass dieses Alleine sein was mit einem macht.
Ja, natürlich. Aber es kann auch positiv sein. Oder ich sehe das noch sehr positiv, was das mit einem macht.
Ja, ich verstehe das. Also ich mache es ja auch gerne, ja.
Ja.
Was war denn der schlimmste Moment überhaupt?
Das Heimkommen.
Ja, es war klar,
Heimkommen.
Dass das kommt.
Heimkommen und dann die Briefe vom Finanzamt, von den Banken, von der Versicherung. Das braucht kein Mensch.
Ja, das glaube ich sofort, ja. Aber Heimkommen, also das Thema, du hast dich ja jetzt wieder niedergelassen, ne?
Ja, ich bin sesshaft, ja.
Ja. Hättest du wahrscheinlich vor 10 Jahren jetzt auch nicht gedacht, dass du das mal irgendwann wieder machst, oder?
Vor 10 Jahren, 2016, doch, das war ich ja mitten in Afrika und ich glaube, das war dann schon klar, dass nach Afrika, dann reicht es mal vorerst. Ja. Also die Sesshaftigkeit heißt ja nicht, dass ich hier auf Gedeih und Verderb hier meine Miete absetzen muss. Ich gehe ja dann schon, also ich plane ja dann schon immer wieder 4 bis 6 Monate wieder weg zu sein.
Ja, klar. Ja. Jetzt habe ich noch 3 Themen auf meiner Liste stehen. Das erste ist, was ist denn dein Lieblingskontinent?
Oh, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Nee.
Okay.
Also ich meine, jeder Kontinent hat so und so viele Länder und dann gibt's überall Länder, die mir gefallen und Länder, die mir nicht so gefallen. Also ich kann das nicht sagen, welchen jetzt mein Lieblingskontinent ist, weil sie sind auch insgesamt so unterschiedlich, die Kontinente. Also
absolut.
Ich habe ja noch in der Schule gelernt, es gibt 5 Kontinente, also dass es ein amerikanischer Kontinent ist und nicht der südamerikanische und nordamerikanische, 2 getrennte Kontinente. Insofern kann man ja nicht vergleichen, Kanada mit Argentinien oder so und Asien, das ist Japan genauso wie Kambodscha und das sind so, ja, das ist einfach so weit gestreut. Wahrscheinlich ist Europa noch das zusammenhängendste Kontinent oder der einheitlichste Kontinent.
Wobei der auch extrem unterschiedlich ist von Ost nach West und Nord nach Süd.
Das stimmt schon, aber wenn man gerade zum Beispiel Japan und Kambodscha vergleicht, dann ist das ja schon ähnlicher Norwegen und
Sizilien.
Und Sizilien, ja.
Ja, das stimmt. Wo nie wieder hin?
Ruanda, Äthiopien.
Zum Schluss, deine 5 Lieblingsländer würde ich mir gerne noch anhören.
Mhm. Immer bezüglich auf irgendwas oder einfach
was
so?
Was auch immer dir da einfällt. Also das kann jetzt kulturell sein, die Landschaften, die Leute, was dir wichtig ist. Es ist ja für jeden anders.
Ja, also ist nicht ganz so einfach. Bei 107 Ländern.
Ja, ich weiß.
Wenn man das so sieht, also... Man könnte es ja auch kontinentweise machen. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. So okay. Im afrikanischen Kontinent Namibia, weil die Landschaft ist schon gut und Namibia, da kann man immer noch am besten wild zelten. Ocean Pacific Kontinent, natürlich Australien. Ich liebe einfach dieses Outback.
Ja.
In Südamerika. Wenn man Patagonien als Land sieht, also dieser Zipfel der praktisch aus Chile und Argentinien sich aufspaltet,
ja.
Also dann Asien hatten wir noch nicht, da vielleicht sogar Japan fand ich, also ist halt einfach, aber es ist einfach auch schön. Und
landschaftlich jetzt Japan oder
ja,
oder
auch
kulturell?
Landschaftlich, auch landschaftlich,
ja.
Und kulturell ja sowieso. Es ist ja irgendwie was ganz anderes.
Ja.
In Europa würde ich gerade, glaube die nördlichen Länder wegen ihrem Allman's Ride da favorisieren. Schweden zum Beispiel, das sind einfach nett, die Schweden, und die sprechen alle Englisch, was da alles. Oder natürlich auch Irland, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also Irland fand ich ja auch sehr spannend, doch. Außer das Wetter.
Okay, gut.
Außer beim Wetter.
Ja, das, klar, das hast du in Schweden und in Irland hast du halt das Problem im Regen.
Ja, aber es ist ja schon nett.
Vielen Dank, liebe Dorothee. Ich fand super, mich mit dir zu unterhalten. Echt spannend.
Vielen Dank auch für die spannende Fragen. Ja.
Ja, das freut mich, ja. Sag mal, wo können denn meine Zuhörer noch mehr von dir erfahren? Kannst du uns das kurz noch sagen? Ich hau das natürlich auch in die Shownotes rein, das ist keine Frage, aber sag doch einfach noch mal kurz, wie man näher noch von dir oder mehr noch was von dir hören oder lesen kann.
Also ich bin auf Instagram und Facebook mit Dorothee Fleck oder meinem Women Cycling Guide. Und dann habe ich meinen Blog Women Cycling Guide, habe eine Webseite dorothee-fleck.com.
Du hast ja auch Bücher geschrieben, ne? Musst du jetzt auch noch kurz erzählen.
Ja, ich habe über meine erste Weltreise geschrieben, weil das fand ich dann ja schon noch spannend. Das war ja, auf das hat ja alles ein weitere aufgebaut, und dann über Afrika, und bin gerade dabei, noch so ein Rundum-Buch zu schreiben. Das kommt dann vielleicht dieses Jahr noch raus. Mal sehen.
Super, alles klar. Ich bedanke mich und wünsche dir was. Und bei deiner nächsten Radreise wünsche ich dir irre viel Spaß.
Vielen Dank.
Pass auf dich auf.
Dir auch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit deinem neuen Podcast. Bis dann. Ja.
Tausend Dank. Ja, mach's gut. Dann, ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Folge von Rucksack und Curry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal auf staubigen Trails, bei spannenden Begegnungen und großen Abenteuern.